Ja, hallo, moin, moin.
Herzlich willkommen zu deinem Podcast Liebe, Leben, Glück.
Hier sind wieder Maren und Hanse und wir wollen uns heute über was unterhalten, Maren?
Über das Thema Empathie und das war oder ist ein Hörerinnenwunsch.
Ja, und ein zweites Wort, was ich da mit ins Thema reinnehme, ist Mitgefühl. Inwiefern ist das das Gleiche oder was anderes? Also Empathie und Mitgefühl. Darüber wollen wir uns austauschen. Ja, genau.
Ja, das finde ich
Ja.
spannend, oder? Wir benutzen das ja häufig in einem mit als identisch.
Ja. Und vielleicht ist das ja auch, in der Wissenschaft müsste man da wahrscheinlich sehr genau sein, in der Unterscheidung. Für uns ist, glaube ich, eher interessant, was steckt denn dahinter und woran erkennt man das vielleicht oder was ist denn eigentlich interessant und wichtig daran, an den jeweiligen Dingen. Und da mal ein bisschen reinzuschauen, ich glaube, das wär vielleicht ganz nützlich für die eine oder andere oder die
Ja, dann
andere.
lass uns doch mal starten, ne, mit einer Definition oder mit ein paar Gedanken darüber, was denn Empathie ist oder.
Ja, also ich würde tatsächlich nicht mit einer Definition anfangen, sondern mit so einem Beispiel irgendwie. Und da zeigt sich, glaube ich, auch schon, dass wir Menschen diesbezüglich sehr unterschiedlich sind. Also man kann so eine emotionale Reaktion von Empathie ja haben, oder man kann sich eher gedanklich damit befassen, irgendwie verstehen zu wollen. Aber ich nehme mal diese emotionale Ebene. Da gibt es den einen oder anderen, der beim Schauen eines Films manchmal zu Tränen gerührt ist oder so richtig so mitfiebert irgendwie mit irgendeiner Situation und da auch richtig spürt, jetzt empfinde ich irgendwie sowas wie eine Art Traurigkeit oder ich empfinde sowas wie, ja, vielleicht sogar mal Aggression oder wie auch immer. Also da kann man so ein emotionales, gefühlsmäßiges Mitschwingen, glaube ich, ganz gut nachvollziehen. Manch einer, den lässt das eher kalt, so der wundert sich eher, was ist mit dir los? Du hast da Tränen in den Augen, hä? Irgendwie.
Was denn nun schon wieder?
Ja, so ungefähr. Genau. Also da gibt es, glaube ich, schon große Unterschiede, oder keine Ahnung, irgendwie. Da steht irgendwie, ich bin ja Hundeliebhaber, aber auch manchen Dingen skeptisch gegenüber. Also da ist da irgendwie ein Hund, der aus meiner Sicht sehr offensichtlich aggressiv ist, irgendwie. Und das kann ich irgendwie spüren. Ich habe aber auch, ich weiß über sozusagen Signale von Hunden, wie ob sich die Haare aufstellen, wie die Rutenhaltung, wie die Ohrhaltung ist. Also ich kann es auch verstandsmäßig ein Stückchen einordnen. Und manch anderer kann es einfach schon irgendwie spüren und empfindet selber eben auch dann eine Reaktion. Die muss aber nicht empathisch sein. Das ist dann nämlich nicht unbedingt das Gefühl, was dieser Hund hat, nämlich vielleicht Aggression, Wut oder wie auch immer. Und man selber hat dann vielleicht eher Angst. Und dann ist man eigentlich nicht so sehr empathisch, sondern irgendwie, man hat nur eine Reaktion auf etwas anderes. Also da sind schon Unterschiede zu merken. Aber dieses Mitschwingen mit anderen, wenn jemand anders traurig ist, dass man selber irgendwie das mitbekommt, dass man das irgendwie erkennen kann, dass man es überhaupt wahrnimmt. Also wie geht es dem anderen, ist eins von mehreren Elementen, die bei der Empathie irgendwie zum Tragen kommen.
Ich habe eine Definition von Brené Brown gelesen, eine Psychologin, und die sagt darüber hinaus, was du sagst, die Fähigkeit, sich in die Lage eines anderen hineinzuversetzen, seine Gefühle zu verstehen und das auch noch teilen zu können. Also, wobei ich da vorsichtig wäre in der Definition, ich teile dann auch meine Gefühle. Das heißt, wer teilt denn dann? Teile ich die desjenigen, der gerade was empfindet, wo ich mich hineinversetze? Oder teilt er sie? Gleichzeitig würde ich da sagen, ist auch die Grenze von Mitgefühl erreicht. Du hast ja eben gesagt, eine Grenze ist, wenn man selber achtsam sein muss. Ne? Da ist eine Grenze des Mitgefühls, da müsste man eher analysieren, der Hund könnte jetzt was Böses wollen, sage ich mal, oder könnte sich verteidigen oder sein Herrchen, Frauchen verteidigen wollen. Das andere ist, aus meiner Sicht, die andere Grenze ist, ich sollte nicht so die Gefühle des anderen mit übernehmen, dass ich bei dem Filmbeispiel, was du hattest, gleich mitweine. Also das muss ich gar nicht. Ich kann mich in den anderen hineinversetzen und kann irgendwie empfinden, was oder versuchen nachzuempfinden, aber ich muss nicht mitweinen, um empathisch zu sein.
Ja, nee, muss ich nicht. Aber da unterscheide ich eben zwischen Empathie und Mitgefühl. Also Empathie ist dann für mich vor allen Dingen die emotionale Empathie im Vergleich zu kognitiver Empathie oder gedanklicher Empathie, also mich tatsächlich auch damit zu beschäftigen, also vielleicht auch dafür Begriffe zu haben und so weiter. Aber dieses so ein Stück Mitschwingen, nenne ich es jetzt mal, statt Mitgefühl. Also, dass ich ähnliche Emotionen empfinde und dadurch auch eine Information bekomme, die ich nutzen kann irgendwie. Und natürlich muss ich aufpassen, dass mich das nicht überfordert. Da kann eben auch da lauern Stress- und Burnout-Geschichten. Also da sind eine Reihe von Schwierigkeiten damit verbunden, wenn ich zu sehr, ich nenne es jetzt mal mitschwinge, um noch an einem Begriff zu nutzen. Mitgefühl wäre für mich eher, meinetwegen, ich habe empathisch irgendwie mitbekommen, emotional oder vom Verständnis her, dass jemand sich gerade freut oder dass er gerade traurig ist oder wie auch immer. Und jetzt habe ich eine unterstützende Reaktion auf den Zustand des anderen. Also wenn der andere gerade irgendwie traurig ist, dann ist Mitgefühl eher trösten wollen, unterstützen, Wärme bieten und nicht selber traurig werden. Also dieses selber mal kurz traurig zu werden, gibt mir die Information, um dann gegebenenfalls mein Mitgefühl zum Einsatz zu bringen. Also Mitgefühl ist wirklich was eher was Unterstützendes und nicht sozusagen, also Mitgefühl, das Mitgefühl, großgeschrieben in Anführungsstrichen, ist nicht das gleiche wie mit jemandem mitfühlen. Also das ist jedenfalls mein Verständnis davon und es gibt einige, die das auch so unterscheiden wollen. Und an der Stelle ist es dann halt auch so ein bisschen ein Spiel mit Worten. Also interessant ist ja, was passiert da eigentlich? Was ist das Gute daran und was mache ich damit?
Und doch würde ich dann an der Stelle, finde ich, macht ein Wort das nochmal vielleicht deutlicher. Also Mitgefühl und Empathie sind eben nicht Mitleid. Ich leide nicht mit. Das meinte ich mit, ich muss nicht mitweinen. Also klar könnte man vielleicht mitweinen, aber wenn ich sozusagen meine eigene Befindlichkeit der des anderen anpasse und dadurch überfordert bin, wie du sagst, ne, dann da wäre eindeutig für mich die Grenze des Machbaren. Und wenn wir von Partnerschaften reden, dann helfe ich dem anderen ja auch nicht mehr. Dann kann ich ja auch nicht mehr, wie du sagst, unterstützend sein, wenn ich mit zerfließe in
Ja.
einer Verbindung, die dann schon eine Verschmelzung ist, ne?
Finde ich total wichtig. Also auch finde ich auch nützlich, wenn man irgendwie ein bisschen mit Hilfe von Worten Unterscheidungen vielleicht besser verstehen möchte, dann ist es, glaube ich, gut, diese zwei Worte Mitleid und Mitgefühl zu unterscheiden. Finde ich ziemlich nützlich.
Und im Verhalten wäre das ja, dass man nicht das Leid des anderen übernimmt.
Ja.
Ich nehme ihm das nicht ab oder ihr das nicht ab, sondern ich belasse das, wenn es denn ein Leiden ist, belasse das bei der anderen Person.
Ja.
Interessant übrigens, dass wir häufig dann von Leid sprechen. Eigentlich darf und kann man ja auch empathisch bezogen auf Freude sein, auf Neugierde, auf alles Mögliche.
Ich be benutze auch gerne so einen Begriff wie Mitfreude, Vorfreude und so. Also Mitfreude in diesem Fall benutze ich gerne mal. Es wird meistens mit ein bisschen Irritation wahrgenommen, weil es ungewöhnlich ist, aber finde ich eben auch wichtig. Tatsächlich ist da Brot ja, da droht nicht irgendwie was Schwieriges irgendwie daraus zu resultieren. Also mit Freude kann ich ein bisschen, glaube ich, länger gut mitmachen, als wenn ich mitleide. Da wird es, glaube ich, schneller schwierig. Aber ich finde übrigens auch nochmal einen anderen Aspekt irgendwie, gerade für Partnerschaft. Und Partnerschaft hat ja oftmals eben auch, oder ganz oft, und darüber sollten wir vielleicht auch nochmal eine eigene Podcast-Episode machen, was mit nicht nur der Partnerin, dem Partner zu tun, sondern auch mit der Familie. Also es hat ganz oft auch was mit Kindern zu tun. Also wie es in der Partnerschaft läuft, ist nicht selten auch davon abhängig, wie es mit den Kindern läuft und auch wie unterschiedlich es mit den Kindern läuft. Und dafür habe ich, da war eben so ein Aspekt, wo Empathie auch relativ schnell zu was ganz Gefährlichem werden kann, will ich fast sagen. Weil es gibt auch Menschen, die sich mit Empathie befasst haben, die sagen, Empathie kann gefährlich sein, weil Empathie ist wie so ein Suchscheinwerfer, der sehr fokussiert etwas betrachtet und beleuchtet. Und wenn ich jetzt empathisch mich in meine Tochter, meinen Sohn irgendwie einfühle, dass er doch jetzt gerade sehr traurig ist, dass er heute Abend nicht weg darf, weil Mama gesagt hat, er darf nicht oder der andere, dann kann ich mich sehr stark in dieses Kind vielleicht einfühlen und da droht der Verlust der Empathie für die Frau, den Mann, also für den Partner. Das ist tatsächlich eine echte Schwierigkeit mit Empathie, dass Empathie einen sehr fokussierten etwas sehr Fokussiertes normalerweise macht. In der Mediation ist es so, wenn ich empathisch für die eine Person bin, dann muss ich professionell allparteilich sein und muss dann auch wieder meine Empathie für den anderen Konfliktteilnehmer sein und nicht so sehr mich sehr in eine Konfliktpartei einfühlen und dann auch noch mitleiden oder also mitschwingen. Das kann so eine Mediation zum Beispiel komplett zum Scheitern bringen, weil man sich dann sozusagen hat reinsaugen lassen, empathisch in eine Person. Und das kann, glaube ich, in Partnerschaft, in Familie relativ häufig zu Problemen führen, dass eine sehr reduzierte, auf einzelne Personen reduzierte Empathie stattfindet und andere nicht die gleiche Empathie sozusagen erleben dürfen.
Ja, das ist häufiger mal ein Thema in Paarberatung, tatsächlich, wie mit den Kindern umgegangen wird, dass es da Parteien gibt. Und ich könnte noch ergänzen, Schwiegereltern oder Eltern und Schwiegereltern. Da ist es dasselbe, ne? Auf der höheren, auf der anderen Ebene, auf der Ebene darüber. Und das Risiko ist ja da, dass man in eine Rolle eines Retters oder Kümmerers rutscht und nicht mehr auf Augenhöhe ist mit in der Partnerschaft. Während wenn wir in der Lage sind, empathisch im Sinne von mitzuschwingen, mitzufühlen, mich hineinzudenken, versuchen zu verstehen, dann haben wir ja, und dazu sollten wir auch kommen, in deinem Sinne auch positive Psychologie, was haben wir denn davon? So, wofür ist es gut? In der Partnerschaft führt das tatsächlich zu mehr Zufriedenheit und weniger Streit, wenn man versucht, sich in den anderen hineinzufühlen.
Ja, und da finde ich wie nennt man es, so ein Modell, so eine vier Faktoren, die irgendwie eine Rolle spielen, finde ich eigentlich ganz interessant im Zusammenhang mit Empathie, dass es vielleicht sind es auch vier Phasen, nee, das sind vier verschiedene Aspekte. Das eine ist irgendwie, dass man irgendwie versucht wahrzunehmen, wie geht es den anderen? Man hört etwas, man sieht die Gestik, die Mimik, man merkt an der Stimme und der Aussprache irgendwie, merkt man, nimmt man irgendwie den Zustand, die Emotionen und Ähnliches der anderen Person wahr. Und dann ist ja vielleicht dann die nächste Frage, warum geht es dieser Person eigentlich so? Also jetzt ein Verständnis zu entwickeln, Und auch da bin ich wieder bei der Mediation. Da geht es oftmals auch darum, ein wenig Verständnis für den empathischen Zustand der einen Person irgendwie selber ein Stückchen verstehen zu wollen, was ja nicht einverstanden heißen muss, sondern nur, warum geht es dieser Person jetzt gerade so, wie es ihr geht, oder so, wie ich glaube, dass es ihr geht, was man natürlich nochmal irgendwie rückkoppeln kann, indem man vielleicht mal sagt, ich habe gerade das Gefühl, du bist gerade sehr, sehr freudig. Meistens geht es ja aber eher tatsächlich um die negativen Emotionen. Also das eine. Und dann, warum ist das eigentlich so? Und wenn das irgendwie da ist, dann gibt es auch noch, naja, dann habe ich natürlich eine gewisse Information, oder dann kann ich mir vorstellen, was wird denn wohl weiterhin passieren? Was wird wohl die nächste Reaktion sein? Wird diese Person, von der ich glaube, dass sie jetzt gerade wütend ist, vielleicht auch, weil ich schon ein bisschen die Reaktion an anderer Stelle im Zusammenhang mit Wut dieser Person kennengelernt habe, sie wird sich jetzt gleich zurückziehen. Sie wird den Raum verlassen. Das wird das nächste sein, was passiert. Oder sie wird noch aggressiver. Vielleicht wird sie auch mit Gegenständen werfen. Also ich kann dann ein Stückchen einschätzen, wenn ich empathisch bin, was wird wohl gleich passieren? Was wird weiterhin passieren? Und der vierte Aspekt ist, dann eigentlich einen Blick auf sich selber. Wie reagiere ich darauf? Wenn jemand wütend ist, werde ich dann eher ängstlich oder springt dann mein Mitgefühl an, dass ich eher jetzt irgendeine unterstützende Handlung machen möchte? Also wie geht es mir eigentlich? Bin ich eher dabei, irgendwie Rücksicht walten zu lassen und Akzeptanz, oder gehe ich eher in den Konflikt, oder wie geh ich denn mit dem, was ich gerade empfunden und gesehen und vermeintlich verstanden habe? Wie gehe ich denn damit um? Und diese vier verschiedenen Facetten sind ganz interessant, glaube ich, wenn man sich mit Empathie mal ein bisschen beschäftigen möchte. Und
Wir
das
hatten ja,
wäre ja eine Voraussetzung, wenn man Empathie stärken möchte, ne?
ja
Dass man
genau.
sich auseinandersetzen möchte, ne?
Das wollte ich auch gerade sagen. Die Leserin, die uns da oder Hörerin, die uns da gefragt hat, wollte ja wissen, ob man tatsächlich Mitgefühl, Empathie, ob man das lernen kann.
Vielen Dank auch für den Beitrag und vielen Dank für die Anregung, die zu dieser Folge jetzt hier geführt hat. Also danke
Ja.
für die Rückmeldung.
Ja, wollen wir gerne einladen, an euch alle, an dich, die du jetzt hörst und eine Frage hast, das gerne auch zu tun. Wir nennen auch keinen Namen, aber eben sie, diejenige, die uns jetzt gefragt hat, wollte wissen, wie ist das, kann man das lernen? Und da können wir sagen, ja, das kann man lernen, wobei wahrscheinlich, wie bei allem, eine gewisse Grenze erreicht ist. Also, wir können alle wachsen, körperlich meine ich, aber irgendwann ist die Grenze erreicht. Bei einem zweijährigen Kind, da werden wir wissen, es wird wachsen, aber wir wissen nicht, ob es 1,57 oder 1,93 groß wird oder im Rahmen. So, so wird es auch mit der Empathie sein. Und ich habe da einen interessanten Punkt gefunden. Und zwar hat da die Uni in Würzburg, die hat geforscht und die hat gesagt, Menschen sind umso empathischer, je empathischer und einfühlsamer das Umfeld ist. Das spricht ja dafür, also jetzt können wir für unser Gesamtumfeld, das können wir ja nur bedingt beeinflussen, das spricht ja aber dafür, wenn wir in der Partnerschaft wollen, dass der andere vielleicht mal ein wenig empathischer ist, dass wir dann mit bestem Beispiel vorangehen und dass wir selbst versuchen, denjenigen besser zu verstehen, uns hineinzufühlen.
Also Empathie erleben bei anderen. Hilft mir, meine eigene Empathie vielleicht weiterzuentwickeln. Das ist so ein Aspekt, ne?
Ja, ich glaube, es hat mit den, also ich weiß es nicht, darüber habe ich nichts lesen können, womit das zusammenhängt. Aber in jedem Fall wissen wir ja, wir fühlen uns gut verstanden, wir spüren Vertrauen, wenn Empathie da ist. Das ist für mich schon nachvollziehbar. dass ich dann auch mich mehr mit dem anderen auseinandersetzen kann, wenn ich gegenseitiges, also wenn ich Verständnis, mir mit Verständnis und Geduld begegnet wird und die Verbindung einfach stärker ist. Ja, das macht es mir schon deutlich. Ja, lass uns doch vielleicht mal gucken, was sind denn so Momente, du hattest ja mit diesen vier
Ja, genau. Das war.
Bereichen, hast du ja schon eingestiegen, ne?
Ja,
Wie
also
kam das denn?
wenn ich sage, ich kann einerseits irgendwie an der Wahrnehmung arbeiten, in dem Zusammenhang wird oftmals auch sozusagen Achtsamkeitstraining grundsätzlich empfohlen, dass man seine Achtsamkeit irgendwie verbessert, dass man also irgendwie eher wahrnimmt, wie es dem anderen geht. Übrigens, auch bei diesen Dingen ist es, glaube ich, so, dass man eher mitbekommt, wenn Empathie fehlt, als dass man die Empathie selber irgendwie mitbekommt. Denn wenn man empathisch ist, dann ist das, glaube ich, so selbstverständlich. Und man merkt das gar nicht mehr so sehr, sondern so ist das halt. Es ist übrigens auch eine Charakterstärke. Bei der positiven Psychologie ist das ja ein wichtiges Element, sich zu überlegen, was kann ich denn auch besonders gut, welche Charaktereigenschaften sind mir nahe und welche bringe ich irgendwie auch mit. Und da ist die Empathie oder wie es da auch manchmal genannt wird, die soziale Intelligenz ist eine Charakterstärke, die man entwickeln kann. Und wir haben ja gerade schon gesagt, das Erste wäre schon mal die Wahrnehmung zu stärken. Man merkt das dann, dass man das noch nicht so hat, wenn der andere sagt, Mensch, du kriegst gar nicht mit, wie es mir geht. Also irgendwelche solche Hinweise, du verstehst gar nicht, wie es mir geht, sind vielleicht Hinweise, dass da irgendwie noch was nachzuholen ist. Und das nächste ist dann, das
Warte mal, Entschuldigung.
nee,
Entschuldigung, dass
wunderbar.
ich da reingeht. Mir fällt da sofort was ein.
Ja, gerne.
Oder
Entschuldigung.
du wolltest das nächste Thema, ne? Und ich wollte
Ja,
zu dem noch was sagen, ja.
nee, wunderbar.
Mir fällt sofort das Handy ein. Wenn wir aufs Handy schauen, können wir einfach gar nicht mitbekommen, was beim anderen los
Ja,
ist.
ja.
Also für mich nochmal wieder so ganz klar: der gute Tipp bitte legt zumindest zeitweise euer ganz bewusst euer Handy zur Seite oder schaltet es aus.
Ja.
Ja, also präsent sein für den anderen, ne? Überhaupt wahrnehmen und auch keine Gespräche bei laufender Fernsehsendung. Gut, da kann man was reden, aber man ist dann auch nicht so aufmerksam.
Nee, denn wo schaut man hin? Man schaut
Ja.
sicherlich nicht auf die Gestik und Mimik und Körpersprache des anderen, sondern man starrt auf dieses Viereck da. Und links und rechts ist es schon schwierig, wenn es nicht sehr ausgeprägt ist, die Körpersprache, die Mimik noch mitzubekommen.
Ja, genau. Genau. Also da würde ich sagen, zu Präsenz gehört nichts anderes in der Aufmerksamkeit zu haben als das Gegenüber dann und dann genau hingucken,
Da fällt es
beobachten.
leichter dann, ja,
Ja,
genau.
genau. Und du sagtest ja auch mal nachfragen, ne? Man kann nachfragen. Ich habe jetzt gerade das Gefühl, dass du ein bisschen irritiert bist oder irgendwie meine ich zu spüren, du könntest unruhig sein.
Ja,
Stimmt
ja,
das?
ja, genau.
Wir können ja einen Vorschlag machen und damit trainieren wir das, üben wir, habe ich das richtig wahrgenommen, aber immer mit der Frage,
Ja.
stimmt das, ist das so, sehe ich
Ja.
das richtig, habe ich es richtig wahrgenommen?
Ja, finde ich ein wichtiger Hinweis. Damit übt man oder kalibriert man seine eigene Empathiefähigkeit. Ja.
Ja, und dann lernen wir ja auch gleich aus Fehlern, also Fehler im Sinne von, wenn
Ja.
der andere sagt, nee, ich war gerade nur so in Gedanken bei, was weiß ich, bei der Gartenparty oder ich war in Gedanken noch bei der Arbeit. Ach so, okay.
Fehleinschätzung, ne?
Ja,
Ja.
genau.
Ich finde das Wort Einschätzung, finde ich irgendwie ganz gut. So.
Ja.
So schätze ich das ein, aber ich habe immer ein Fragezeichen dran. Ja.
Und das führt ja dazu zu sagen, erstmal, also es ist ja schon eine Bewertung, wenn ich sage, was ich vermute, wie es dem anderen gehen könnte. Aber erstmal vielleicht ohne diese Bewertung hinzuschauen, also mal, das ist leichter gesagt als getan, mal einfach mal den anderen, so wie du sagst, beobachten und dann erst einen Augenblick später versuchen, was könnte das dann sein? Und nicht nur eine Bewertung zu lassen. Ist er jetzt eher unaufmerksam oder ist er jetzt eher oder sie in Gedanken oder ist sie, was ist es denn eigentlich, ne? Dass man da selber vielleicht schon ein paar Interpretationen sich denkt und dann überlegt, was ist am ehesten der Fall?
Übrigens, so ein kleiner Trick für etwas, was eigentlich schwer ist. Wenn man möchte, dass der andere empathischer ist, das ist ja häufig der Fall. Man selber spürt eher den Mangel an Empathie des anderen, sozusagen. Und dann bekommt der also verständliche Wunsch, dass die andere Person doch bitte auch mal irgendwie, auch mal, kommt dann auch noch so als Wertung dazu, empathisch sein möge. Dann ist das irgendwie schwierig, irgendwie das direkt von dem anderen einzufordern, wenn der das nicht irgendwie als Entwicklungswert empfindet, dann wird er das eher abtun oder abweisen oder wie auch immer, dann wird es schwierig. Aber dann ist es vielleicht nicht schlecht, eine dritte Person irgendwie mit ins Spiel zu bringen. Also eher mal hinzuregen, sag mal, der scheint aber gerade sehr traurig zu sein, oder was meinst du? Also
Interessant, ja.
ich gehe quasi die Straße entlang und dann sehe ich irgendwie, wie sich zwei streiten. Oh Mensch, hast du das gesehen? Die Person scheint jetzt aber gerade richtig sauer und wütend zu sein, oder? Was meinst du? Wie es der anderen wohl gehen mag? Also eher auf Dritte, nicht sozusagen, du musst doch mal bei mir empathisch sein, sondern lass uns doch gemeinsam mal in Anführungsstrichen üben, wie es wohl anderen geht.
Ja,
Also
das finde ich spannend.
das wäre vielleicht eine Möglichkeit, wie man ein bisschen darauf Einfluss nehmen kann, wenn die Partnerin oder der Partner nicht ganz so empathisch ist.
Ja, das finde ich interessant. Das kann man ja im Café machen, das kann man auf einer Parkbank machen, das lässt sich am Strand üben. Da gibt es ja mehrere Gelegenheiten. In der Warteschlange, wo man so dicht steht, vielleicht eher nicht. Aber
Tatsächlich kann man das auch, wenn man gemeinsam einen Film schaut, machen. Also
ja.
da muss man nämlich nicht den Partner im Blick haben, sondern nur die Schauspieler. Und zu sagen, sag mal, was glaubst du, ist er gerade jetzt irgendwie ängstlich oder wütend? Was meinst du? Also, und dann muss es ja auch nicht immer mit diesen Vokabeln sein, aber man kann auch sagen, sag mal, da bahnt sich gerade noch was an. Was glaubst du, passiert als nächstes? Das ist ja ein Aspekt und die Antizipation. Was wird diese Person, die wohl ein bestimmtes Gefühl hat, als nächstes tun? Auch das ist ein Element von Empathie üben.
Ja, interessanter Gedanke. Ja. Das finde ich spannend. Spannende Übung.
Übrigens, du hast vorhin noch einen Aspekt irgendwie für mich in den Blick gebracht, den muss ich jetzt einfach loswerden,
Ja.
weil wie geht es dem anderen wahrnehmen? Und dann hast du das Beispiel mit dem Handy gehabt. Erstens, wenn ich es sehe, nervt es mich, dann bin ich ärgerlich, geradezu wütend manchmal. Und die Wissenschaft sagt, es ist eine Riesengefahr, dass nämlich Väter und Mütter einen Kinderwagen schieben und das Handy vor der Nase haben. Das gefährdet, je nach Ausmaß, die Entwicklung des Kindes immens, weil das Kind, gerade das Kleinstkind, das noch im Kinderwagen liegt, ist auf die Resonanz, der Person angewiesen, die sich da ihm zeigt oder ihr zeigt. Also dieser Resonanzaspekt. Also das Kind wird jetzt irgendwie unruhig und dann habe ich Empathie, dass da irgendwas gerade im Gange ist und versuche irgendwie rauszufinden, was ist denn, ne? So, und dass dann tatsächlich die Person, die da den Kinderwagen schiebt, irgendwie mit Mimik oder Gestik darauf reagiert. Irgendwie, das ist was ganz Wertvolles und das gilt natürlich auch, wenn das Kind im Wohnzimmer auf Teppich gerade spielt oder so. Also, und natürlich, wenn man mal aufs Handy guckt, wenn man mal nicht aufs Kind achtet oder so, ja, okay, aber wenn das so zur Gewohnheit wird, irgendwie den Kontakt, die Wahrnehmung des emotionalen Zustandes eines anderen Menschen, in diesem Fall eines Kleinstkindes, zu missachten, ist ein riesen Entwicklungshemmnis. Entschuldigung, aber das musste jetzt nochmal raus.
Ja, das finde ich interessant und wichtig und gut, dass du das sagst. Und ich kann da direkt noch was in Bezug auf Partnerschaft
Ja,
anhängen,
gerne.
nämlich eben genau dann, Beim Kleinkind ist man sich ja bewusst, ich versuche zu verstehen, was das Kind hat. Beim Partner oder bei der Partnerin meinen wir häufig schon zu wissen, was es
Ja,
dann
ja,
ist,
ja,
ne?
ja, ja,
Du
ja.
bist doch schon wieder sauer. Ich sehe es doch an deinem Gesicht.
Ja,
So,
ja,
nein,
ja,
eben halt
ja.
so nicht, sondern sich einfach über nachfragen, was wir schon gesagt hatten, sich bewusst zu sein, ich kann immer nur versuchen zu verstehen, aber letztendlich werde ich niemals genau exakt denken können und verstehen können und die Welt sehen können wie der oder die andere. Das hat eben halt seine Grenzen und das
Ja.
merkt man bei Kindern besonders deutlich. Wenn man das macht, dann wird es einem vielleicht zur Gewohnheit, mal nachzufragen, was genau meinst du jetzt mit diesem Satz oder wie darf ich das verstehen oder welche Erfahrung verbindest du mit dem, was du mir gerade erzählst?
Ja, aber
Ja.
das, dann merkt man auch, wie abhängig wir dann doch eben von dem Interesse der jeweils anderen Personen auch ein Stückchen abhängig sind, ne? Also, denn das kommt ja dann auch relativ häufig vor. Also gerade dieses Aspekt von Verständnis, dass da ein Teil dieses ganzen Konstruktes ist, da haben sich ja viele schon abgerackert daran. Die haben versucht, Verständnis für die eigene Situation irgendwie zu transportieren, irgendwie Verständnis versucht zu erreichen, also mit verschiedensten Erläuterungen, dass doch endlich die andere Person verstehen möge, wie es mir geht und warum es mir so geht. Und die andere Person kann, wenn die das nicht aufnimmt, dann können wir uns abrackern und abrackern, dann wird es wirklich schwierig. Manchmal hilft eine dritte Person, die so ein bisschen dabei vermittelt. Aber das ist ja dann zum Beispiel auch in der Paarberatung ist es dann ja auch der Versuch, die Paarberaterin irgendwie dafür zu nutzen, irgendwie nochmal mit anderen Worten, mit einem anderen Blickwinkel, wie auch immer, vielleicht das Verständnis doch noch ein Stückchen voranzubringen, richtig?
Ja, das ist so dies, was man paraphrasieren nennt. Also ich versuche mit eigenen Worten das wiederzugeben, was ich von einem Partner oder einer Partnerin verstanden habe. Und mit meinen Worten versteht die andere Person das vielleicht noch mal besser. Natürlich muss ich auch immer hören, habe ich dich richtig verstanden?
Ja.
Habe ich richtig wahrgenommen, was sie gesagt haben? Ich habe so verstanden. Und wenn ich dann von der Person, die gesprochen hat, das okay habe, dann kann vielleicht über meine Worte die andere Person sich da noch mal besser reinfühlen.
Und ich finde es übrigens auch entlastend, dass die Personen irgendwie mitbekommen, dass auch du nicht immer sofort verstehst, sondern dass du eben auch oftmals ein bisschen daneben liegst. Also, und dass das völlig in Ordnung ist. Also, wenn du
Ja.
so eine Interpretation anbietest mit diesem, es könnte auch anders sein, diesem Fragezeichen dran, dann erlebt sicherlich die dritte Person dann das irgendwie, ach, guck mal, die hat das auch nicht gleich richtig verstanden. Und durch Nachfragen kann man dem näher kommen. Also, es ist sozusagen, da wird der Klärungsprozess irgendwie beobachtet, als Beispiel, als Modell irgendwie. Und
Ja,
das, glaube
genau.
ich, ist durchaus nützlich.
Ja, und durch Fragen natürlich auch, ne, was ich eben sagte. Also Fragen sind ja auch von meiner Seite ganz wichtig. Und wir machen uns zu dritt, wenn es ein Zweier, ein Paar ist und ich,
Ja.
wir machen uns zu dritt auf die Suche nach Dingen, ne? Und das finde ich so spannend.
Ja.
Keiner weiß es, das wäre ja auch vermessen, wenn ich jedes Paar
Ja.
kennen und analysieren könnte. Natürlich habe ich ein Fachwissen und da, mit dem mache ich mich auf die Suche.
Ja.
Und die anderen beiden machen sich mit ihren Kenntnissen über ihren Alltag auf die Suche. Und so suchen wir zu dritt. Ja, das finde ich spannend. Ich würde noch ergänzen wollen zu dem, wenn wir lernen wollen, empathischer zu werden oder empathischer mitfühlender zu reagieren, die Selbstreflexion, sich also auch immer mal wieder in Situationen, das kann man in der U-Bahn machen, in der S-Bahn, in der Warteschleife, einfach mal, wie geht's mir jetzt gerade? Was fühle ich jetzt gerade? Was ist so mein Gefühl? Wie geht's mir? Was brauche ich?
Ja, wir hatten, glaube ich, auch in einer anderen Folge eben über Selbstmitgefühl gesprochen. Da gehört sozusagen, wenn man so will, auch Selbstempathie dazu. Also, dass man selber die eigenen Empfindungen wahrnimmt und sicherlich dann vielleicht auch ein Stückchen versteht, warum geht es mir jetzt eigentlich gerade so? Und worauf läuft das Ganze hinaus? Zu was regt mich das jetzt eigentlich an, dass es mir so geht? Und der letzte Punkt, Resonanz, der ist so ein bisschen, das ist dann schon ein bisschen echt, ein bisschen verzweckt irgendwie. Wie geht es mir mit dem, wie es mir geht, irgendwie? Das ist tatsächlich so ein bisschen doppelt gemoppelt, aber das ist durchaus ein wichtiger Aspekt, ne? Also,
Naja.
wie geht es mir damit, dass ich mich schon wieder ärgere?
Ja, spannend. Und diese Selbstreflexion, also bei sich auszukennen und in allen Facetten und nicht nur darüber nachzudenken, wenn ich eben halt traurig bin oder ärgerlich oder enttäuscht, sondern auch mal, wenn ich neugierig bin, wenn ich interessiert bin, wenn ich unsicher bin, also die verschiedenen Gefühlsqualitäten da einmal durchzu gehen. Das würde ich jetzt nochmal als hilfreich
Und
empfehlen.
mir ist gerade eingefallen, was man vielleicht mal probieren könnte. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber es gibt ja dann doch hin und wieder mal Fotos, auf denen man drauf ist, ne? Und da wird es doch mal spannend sein, sag mal, auf diesem Foto, wenn ich mir das dann anschaue, was würde ich denn vermuten, wie es dieser Person auf dem Foto, also mir, wie es mir da eigentlich geht? Und wie ging es mir eigentlich wirklich? Also wie habe ich vielleicht gewirkt, wie es mir wohl gehen mag. Und vielleicht kann ich mich auch erinnern, wie es mir wirklich ging. Also, dass sozusagen die Außenwirkung vielleicht im Einklang war mit dem, wie es mir ging. Oder vielleicht auch andere zu Fehleinschätzungen geführt haben könnte.
Auch spannend, auch eine schöne Übung, die du da gesagt hast. Ja.
Also, wenn man Empathie weiterentwickeln will, dann gibt es eine ganze Reihe von Möglichkeiten. Es ist nur schwierig, wenn man möchte, dass der andere sich weiterentwickelt. Ja, dann ist vielleicht die Idee, auf Dritte zu schauen, vielleicht das Einzige, was mir so richtig gut einfällt, was vielleicht noch ein bisschen helfen kann.
Ja. Und mir fällt auch dazu noch mal ein, wenn eine Person möchte, dass ihr Partner oder ihre Partnerin empathischer, mitfühlender reagiert, dann hat sie ja vielleicht oder vermeintlich zumindest, schätze ich so ein, ist darin besser. Und was passiert dann häufig, wenn wir irgendwie uns den Partner da überlegen fühlen, berechtigt vielleicht, wahrscheinlich sogar, dass wir dann versuchen, auch manchmal Dinge schön zu reden oder zu reframen, wie man in der Fachsprache sagt. Also wenn jemand zum Beispiel sagt, sich mitteilt, der Partner mitteilt, dann sollten wir auch bei dem bleiben können und nicht gleich mit einer Lösung daherkommen und sagen, das ist für mich Empathie, ich habe eine Lösung parat, ich sag's dir, mach das mal so, dann geht's dir besser. Oder aber auch zu sagen, ach, was fällt mir jetzt ein? Du hast Beziehungsprobleme. Sei doch froh, dass ich noch da bin. Also, oder sei doch froh, dass du einen Partner oder eine Partnerin hast. Ne, ich habe keinen. Also, beklag dich nicht so. Also, etwas schönreden. Beides führt eher dazu, dass der andere schweigsam wird und sich nicht öffnet.
Ich habe auch gerade gedacht, auch wieder bei diesen vier Facetten Wahrnehmung, Verständnis, Antizipation und Resonanz, dass das ja eigentlich so vielleicht, wenn es doch ein bisschen eine Reihenfolge ist, dass man erst mit Resonanz sozusagen kommt. Also wie reagiere ich darauf, nämlich mit einem Lösungsvorschlag, bevor ich überhaupt richtiges Verständnis habe, warum geht es dieser Person so und habe ich überhaupt schon verstanden, wie es ihr geht? Irgendwie. Da hilft es eben, auf diese anderen Facetten zu gucken und diese zu stärken. Es wird ja häufiger behauptet, dass es da einen Geschlechterunterschied gibt, dass häufiger die Männer eben mit einer Lösung kommen, also eher mit der Resonanz. Und es ihnen hin und wieder öfter mal dann doch an Verständnis und auch an einer guten Einschätzung über das Gefühl irgendwie es mangelt irgendwie. Ja.
Kenne ich aus den Paarberatungen auch tatsächlich eher, das ist ja jetzt nur ein, ist ja nicht keine wissenschaftliche Forschung, kein Ergebnis, sondern nur meine Wahrnehmung, ist das tatsächlich häufiger der Fall, weil Frauen auch redegewandter meistens sind, dass sie dann auch mehr in diesen Bereich rein wollen. Und vielleicht können Männer das mehr, als sie es teilen. Sie teilen es vielleicht halt nur nicht, das wissen
Ja,
wir einfach
genau. Ja, ist ja auch interessant, ob vielleicht auch eher diejenigen, wo so ein Ungleichgewicht besteht, auch eher mal zur Paarberatung kommen. Also ja.
Genau.
Ja.
Deswegen wissen wir es auch.
Nee. Ja, verschiedene Facetten. Ich glaube, es soll vielleicht für heute auch erstmal reichen, aber was meinst du?
Ja, also ich könnte noch viel weiterreden, aber ich glaube, wir haben ganz viele Dinge angesprochen, dass sie vielleicht zu Hause zum Gespräch werden könnten in der Partnerschaft mal oder im Freundeskreis.
Ja, das wäre schön. Der eine oder andere Impuls irgendwie auf fruchtbaren Boden fällt.
Ja, und wenn ihr euch jetzt auch angesprochen fühlt oder du dich etwas zu fragen, nochmal die Wiederholung, schickt uns gerne eure Frage, deine Frage. Und wenn das Thema passt, werden wir es aufgreifen gerne.
Genau. Bis dahin, macht's gut.
Tschüss.
Tschüss, tschüss, Maren.